Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Und ich habe mir tatsächlich auch angewöhnt, wenn ich hier das Haus betrete oder morgens aufstehe, abends ins Bett gehe, ich sage beiden immer ganz laut Gute Nacht und Guten Morgen. Ja, wo ich einfach weiß, beide sind hier und nicht nur auf dem Friedhof. Also hier spüre ich sie intensiver. Und wenn man wirklich sich mal traut, solche Sachen zu erzählen, was einem irgendwie Unwirkliches widerfahren ist, auf einmal hört man von anderen Seiten, ja, das kenne ich, wo sich sonst kaum einer traut, da mal wirklich drüber zu reden. Auf einmal kennt das Gott und die Welt, ne?
Ja, das kenne ich auch. Was mir Unwirkliches widerfahren ist, habe auch ich nur wenigen erzählt. 20 Jahre ist es her. Es begab sich auf dem Friedhof eines niedersächsischen Dorfes. Valentin. Das Grab war noch offen. Viele Blumen lagen drumherum, Kuscheltiere, Spielzeug. Wir Trauergäste hatten schon Erde und Rosenblätter auf den weißen Kindersarg geworfen. Erde zu Erde. Furchtbar. Nun standen die trauernden Eltern noch am Grab, hielten sich aneinander fest. 4 Jahre war ihr Sohn geworden. Ein Verkehrsunfall. Die Mutter saß am Steuer, Valentin hinten, nasse Fahrbahn, der Baum. Tragisch ist kein Wort für den Schmerz, den die Eltern und wir Angehörige und Freunde mit ihnen aushalten mussten. Eine ganze Traube von Ballons stieg auf in den blauen Himmel über dem Dorffriedhof. Doch einer der Ballons, der kam einfach zurück. Die trauernde Mutter musste ihn anstupsen. Dann versuchte er den Aufstieg und kam nach wenigen Sekunden wieder zurück. Nun half der Vater. Beide gaben ihm mit den Händen Schwung. Nun flog er hinter den anderen Ballons hinterher. Die Köpfe der Eltern blickten ihm nach, unsere auch. Die Zeit schien stillzustehen. Wir schauten ihm lange nach. Irgendwann verschwand er. Beim Trauercafé im Dorfgasthof versuchten wir, die Gedanken zu ordnen. Was war da geschehen? Es schien doch eindeutig, der kleine Valentin wollte seinen Eltern ein Signal geben. Ich bin noch da, auch nach meinem Tod. Ja, ich wäre gerne bei euch geblieben, aber es ist alles gut so. Nun lasst mich los. Helft mir, meinen Weg in den Himmel unbeschwert zu gehen. Ich brauche eure Kraft und Liebe. Meinen Segen habt ihr. Gebt mir auch euren. Wenn ich an diesen Tag denke, bekomme ich noch heute Gänsehaut. Trotzdem kann ich den Zweifel nicht abstellen. Könnte es nicht auch ein Zufall gewesen sein? Der Wind hat einfach geweht, just in diesem Moment, und hat den Ballon am Aufsteigen gehindert. Wie sollte das gestorbene Kind auch einen Ballon steuern? Dann müsste ihn ja die Seele des Kindes hinuntergestupst haben. Und das widerspricht ja nun allen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Tod ist tot. Wenn ich diese Geschichte doch mal erzählte, entspannen sich schnell sehr leidenschaftliche und intensive Gespräche. Viele meinen, das sei ein ganz wundervoller Beweis dafür, dass die Seelen der Verstorbenen sich uns Hinterbliebenen zeigen. Und zwar auf ganz unerwartete, geradezu zauberhafte Weise. Wie könne man denn nach solchen Erlebnissen noch daran zweifeln? Dann muss ich bald eingestehen, ja, auch mich rührt die Begebenheit an. Allerdings habe ich's ja eigentlich nicht so mit Vorstellungen der esoterischen Szene. Wo komme ich denn dahin, wenn ich das für wahr hielte, dass die Seelen Verstorbener noch um uns herum sind und womöglich Kontakt mit uns Lebenden aufnehmen möchten? Wie schön wäre das denn, wenn ich noch einmal mit meinem Vater und meiner Mutter, Gott hab sie selig, reden könnte. Da gäbe es noch einiges zu bereden. Vieles blieb ungesagt. Leider. Sind solche Begegnungen wirklich möglich? Dem wollte ich nachgehen. Existieren die Seelen Verstorbener weiter und kann ich Kontakt mit ihnen aufnehmen? Was erleben Angehörige mit ihren Verstorbenen? Es wurde eine Erkundungsreise in eine Welt, die mir bislang fremd war. Mein erstes Ziel liegt in einem kleinen Dorf im Sauerland. Ein ziemlich neues Haus mit Blick in die Natur. Ich klingel. Christa öffnet die Tür. Sie ist 55 Jahre alt, wirkt sehr bodenständig. Vor 2 Jahren habe ich sie kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch und waren schnell beim Wesentlichen. Sie sei Witwe, erzählte sie. Zweifache Witwe. Doch ihre beiden verstorbenen Männer, die seien irgendwie gar nicht gegangen. Die seien noch immer da. Und ich könne sie gerne mal besuchen, dann wolle sie mir ihre Geschichte erzählen. Nun bin ich da. Christa führt mich in ihr Haus. Ein großer, heller Raum, ein kleiner Flügel, viele Bilder. Alles sieht sehr einladend und heimelig aus.
Das ist wirklich ganz oft, dass ich einfach das Gefühl habe, nicht nur ein Mann ist bei mir, sondern alle beide. Und diese Gewissheit, dass da wirklich die Seelen woanders sind, tröstet mich ungemein und lässt mich wirklich drauf, ja, eigentlich, ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Christa zeigt mir Bilder von Gregor, ihrem ersten Mann. Vor 7 Jahren ist er gestorben. Nach ihrer Trauer traf sie Thorsten. Die beiden verliebten sich, heirateten. Er zog hier ein, machte das Haus noch schöner. Dann die Hiobsbotschaft von Thorstens Krankheit. Im letzten Jahr starb er. Doch manchmal ist er noch hier, macht sich bemerkbar, auf unerwartete, wundersame Weise.
Ich gehe ins Badezimmer und komischerweise nicht in der Dusche, sondern direkt an der Tür an Thorstens Waschbecken hat es nach diesem Duschgel gerochen. Ich war wie vor den Kopf geschlagen und das hat mich dann irgendwie wirklich total verstört erst. Also Gerüche kommen ja nicht einfach. Aber dieser Geruch ist zweimal da gewesen, als hättest du dieses Duschgel komplett ausgedrückt und eine Schaumparty gemacht. Also ganz, ganz intensiv. Das fand ich schon phänomenal. Ja, einfach so, ich bin noch bei dir. Ich passe ein wenig auf dich auf.
Christas Schilderung berührt mich sehr. Was sie erzählt, klingt unglaublich, aber wahr. Viele Geschichten folgen. Geschichten, die darauf hindeuten, die Seelen der beiden verstorbenen Männer sind tatsächlich noch da. Wie anders ließen sich die seltsamen Ausfälle des Fernsehers erklären nach Gregors Tod? Und das Flackern der Stehlampe. Andere elektrische Phänomene folgten. Dass dies mit Thorstens Seele zu tun haben könnte, darauf machte Christa eine Bekannte aufmerksam, deren Mann ebenfalls verstorben war. Mit ihr konnte sie sprechen, ohne Angst haben zu müssen, nicht ernst genommen zu werden. Christa setzt sich ans Klavier. Dieses Stück hat sie bei Thorstens Trauerfeier gespielt, hier an diesem Flügel. Sie hatte es als Video aufgenommen und dann wurde es bei der Feier auf einer Leinwand eingespielt. Ein persönliches Ständchen für ihren zweiten Mann. Ob er es gehört hat? Na klar. Christa engagiert sich in einer Kirchengemeinde, ehrenamtlich. Manchmal hält sie auch Andachten. Ostermontag ist sie wieder dran, in einem Altenheim. Sie möchte etwas über die biblische Geschichte erzählen, in der der auferstandene Jesus 3 Tage nach seiner Kreuzigung den Jüngern erscheint.
Wenn man da so Vorschläge für Andachten, für Predigtexte liest, ist es nach wie vor immer, einerseits wird geschildert, ja, sie haben Jesus in dem Moment nicht erkannt, er war da. Und erst als sie ihn erkannt haben, war er halt nicht mehr sichtbar da. Aber ganz unterm Strich, dass dann einfach von der Kirche auch im Grunde nur gesagt hat, ja, wir hoffen auf dieses Leben nach dem Tod, wir glauben daran. Aber Glauben, mein Vater hat immer gesagt, Glauben heißt etwas nicht genau wissen. Das bekommt für mich jetzt einfach mit meinen Erlebnissen. Deswegen kann ich eigentlich auch sagen, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, sondern ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Geht das denn? Kann ich wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Als Theologe habe ich da besondere Fragen. Im Studium lernte ich, sprechen die biblischen Texte eigentlich vom jüngsten Tag, dass alle Verstorbenen am jüngsten Tag auferstehen? Dann kommt Jesus, zu richten die Lebenden und die Toten. Das bezeugen Christen bis heute im Glaubensbekenntnis. Ist meine theologische Sicht richtig? Ich mache Station bei Enno Edzard Popkes. Er ist Professor für Neues Testament. In München hat er gelehrt, wirkt nun an der Kieler Universität. Von ihm lerne ich Neues.
Es gab niemals einfach die eine Vorstellung von Auferstehung. Es gab von Anfang an ganz verschiedene Vorstellungen von Auferstehung.
Professor Popkes Spezialgebiet ist die frühe Christenheit. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu bildeten sich ja schnell christliche Gemeinden. Unterschiedliche Deutungen des unglaublichen Geschehens an Ostern entstanden. Das Leben Jesu wurde aufgeschrieben, in verschiedenen Varianten.
Viele Erzählungen, die wir im Neuen Testament haben, also in den biblischen Schriften des frühen Christentums, haben diese körperliche Auferstehung und erzählen die. Aber es gibt auch ganz andere Vorstellungen von Auferstehung, zum Beispiel in einer Unterscheidung zwischen einem irdischen und einem himmlischen Körper oder einem pneumatischen und himmlischen Körper. Und dass dann die Vorstellung auch Existenz war, dass nur dieser himmlische, geistige Körper aufersteht und sich praktisch im Moment des körperlichen Todes von dem irdischen Körper trennt.
Mit seinem Wissen blickt Professor Popkes auf die Ostererzählungen. Vielleicht hatten die Jünger, denen Jesus erschienen ist, ja genau solche Erlebnisse mit ihm wie Christa und viele andere Menschen, die Ähnliches mit ihren Verstorbenen erfahren haben.
Man könnte fragen, waren die Begegnungen der Nachfolger Jesu mit dem auferstandenen Jesus solche Nachtodkontakte?
Mit Fragen rund um Sterben, Tod und Nachtodkontakte ist Enno Edzard Popkes seit langem vertraut. Neben seiner Professur für Neues Testament hat er die Kieler Akademie für Thanatologie gegründet. Zusammen mit Wissenschaftlern anderer Fachrichtungen möchte er dort die Phänomene rund um die Themen Sterben, Tod und Nachtodkontakte wissenschaftlich erforschen. Er möchte dabei die christliche Vorstellung von ihren, wie er meint, beschränkten Sichtweisen befreien.
Lasst uns doch über diese ganzen verschiedenen Vorstellungen im frühen Christentum heute neu ins Gespräch kommen, im Rahmen dessen, wenn wir solche Phänomene in Todesnähe beobachten. Und wiederum meine Erstaufgabe als Religionshistoriker ist einfach nur, dieses sehr komplexe, facettenreiche Spektrum von Vorstellungen zu beschreiben. Und diese Vorstellung, dass praktisch im Moment des Todes die Seele wieder zurückkehrt in ihre himmlische Heimat, die kommt sehr nahe jenen Vorstellungen, die Menschen im Kontext von Nahtoderfahrungen machen.
Professor Popkes ist nicht nur Theoretiker. Viele Erfahrungen hat er auch als Seelsorger in seiner Kirchengemeinde gesammelt. Er sammelte verschiedene Sichtweisen in Gesprächen, auf Seminaren oder nach Vorträgen. Für Themen rund um den Tod sind auch Menschen zugänglich, die nichts mit dem herkömmlichen Glauben zu tun haben, meint er. Bei seinen Erkundungen überschreitet der Wissenschaftler zuweilen die Grenzen der klassischen Religionen und stößt in Gefilde vor, die eher der esoterischen Szene als den Kirchen zugeordnet sind. Beispielsweise glaubt er, dass es medial begabte Menschen gebe, die Kontakte mit Verstorbenen herstellen können. Für viele klingt das verrückt. Professor Popkes erzählt, weshalb er an diese Möglichkeit glaubt. Ein Medium habe den Kontakt zu seinem Vater hergestellt. Und dafür gebe es sogar einen Beweis.
Als ich eine Person mit medialen Fähigkeiten kennengelernt habe, war es so, dass diese Person sagte, Enno, heute nehme ich bei dir eine männliche Energie wahr und die sieht ungefähr so und so aus und verhält sich so und so. Dann meinte ich sofort, das ist mein Vater. Der ist zu dem Zeitpunkt ungefähr vor 26, 27 Jahren verstorben gewesen. Da sagte diese Person, ja, das stimmt. Der möchte das auch bestätigen, verifizieren, dass das ist. Und zwar möchte er, dass du mir das Album zeigst. Und jetzt kommt was ganz Seltsames, eine Formulierung. Das Album mit dem Bild, wo er auf das Bild zeigt.
Und tatsächlich, das Medium hatte offenkundig ins Schwarze getroffen. So ein Foto gab es wirklich. Tief vergraben unter anderen Erinnerungsstücken Enno Popkes fand sich das Album mit dem Bild. Welche Botschaft sein Vater ihm dann aus dem Seelenreich übermittelt habe, das möchte der Professor nicht sagen, das sei dann doch sehr privat. In jedem Fall ist für ihn die Begebenheit ein weiteres Indiz, die Seelen der Verstorbenen sind um uns. Was ich darüber denke? Oft ertappe ich mich dabei, dass ich mit meinem Vater spreche. Ich allein. Antworten bekomme ich nicht. Aber ich denke mir seine Antworten. Stelle mir vor, wie er reagieren würde, wenn ich mit ihm das bespräche, was zu Lebzeiten offen blieb. Aber liege ich da richtig? Seine persönliche Antwort würde mich interessieren. Ja. Bislang war es für mich nicht denkbar, in diesem Leben eine zu bekommen. Nun spüre ich, irgendetwas lockt mich. Was sind das also für Menschen, die sich Medium nennen, die solche Kontakte anbieten? Im Internet finde ich ein Medium. Lisa Gillhuber, eine Adresse in München-Sendling. Praxis für Energieberatung steht an der Tür.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dann gehen wir doch gerne direkt weiter.
Im Raum steht eine Liege. Symbolträchtige Bilder hängen an den Wänden. Lisa Gillhuber bietet mir einen Stuhl am Tisch an und setzt sich mir gegenüber. Sie ist eine große, sehr schlanke Frau, hat lange, dunkle Haare. Ob ich Kräutertee wolle, fragt sie und schenkt zwei Tassen ein. Medium für Jenseitskontakte, so bezeichnet sie sich auf ihrer Website. Ihre Praxis ist ausgebucht bis Juli. Was Hinterbliebene denn mit ihren Verstorbenen erleben, möchte ich von ihr wissen.
Ich bekomme immer wieder Rückmeldungen, Geschichten oder Erfahrungen berichtet, dass Verstorbene nach wie vor die Hinterbliebenen besuchen, dass Hinterbliebene ihre Verstorbenen spüren, wahrnehmen und auch sehen können sogar. All diese Verbindungen sind tatsächlich da. Wir dürfen uns ein Stück weit dafür auch öffnen, weil die Verstorbenen, unsere lieben Vorausgegangenen, ihnen ist immer wichtig, dass wir wissen, sie sind nach wie vor hier, sie sind nach wie vor mit uns verbunden, sie sind nicht weg. Sie haben zwar den physischen Körper abgelegt und hinter sich gelassen, es ist aber nach wie vor eine Verbindung da, die wir, wenn wir uns dafür öffnen, auch immer intensiver wahrnehmen dürfen.
Wie Lisa Gillhuber von diesen Dingen erzählt, beeindruckt mich. Schon in der Kindheit habe sie die Fähigkeit gehabt, in die geistige Welt zu blicken, sagt sie. Und dass sie damals von vielen dafür belächelt wurde. Als sie 20 war, hatte sie eine Nahtoderfahrung. Ihre Seele habe sich für kurze Zeit von ihrem physischen Körper getrennt. Danach habe sie beschlossen, ihre besondere Fähigkeit zum Beruf zu machen.
Ich bin so gesehen im Grunde genommen eine Dolmetscherin. Eine Dolmetscherin der geistigen Welt, des Jenseits. Denn eine Kommunikation mit der geistigen Welt kann man sich nicht vorstellen wie ein Telefongespräch oder wie ein Gespräch, was wir jetzt führen, sondern das ist eine Kommunikation, die auf telepathische Weise funktioniert. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, in meinen Sitzungen sehe ich die Seelen entweder visuell in Form von Silhouetten, ich sehe manche aber auch wirklich sehr detailliert, so wie sie zu Lebzeiten ausgesehen haben.
Von vielen Jenseitssitzungen erzählt Lisa Gillhuber. Von Menschen, die Entlastung suchen in ihrer Trauer, die wissen möchten, wie geht es meinem oder meiner Lieben in der geistigen Welt? Ist der oder die Verstorbene mir über den Tod hinaus Gram? Was ist mit den Vorwürfen, die ich mir mache, und den Fragen, die ich noch habe? Darf ich da beruhigt sein?
Ich erinnere mich an eine Sitzung, bei dem ein junger Mann zu mir kam für eine Jenseitssitzung und ich konnte sofort seine Mutter wahrnehmen. Und sie sagt, eine der wichtigsten Botschaften, die du heute meinem Sohn bitte überbringen sollst, ist, dass er am Ende alle Entscheidungen richtig getroffen hat, indem er die Maschinen abgestellt hat. Und er hat mich angeschaut und hat in dem Moment begonnen zu weinen, weil er sagt, mit dieser Botschaft oder mit dieser Überbringung hast du mir wirklich gerade eine Riesenlast genommen, weil ich bin genau mit dieser Intention gekommen, dass meine Mutter das anspricht.
Fasziniert höre ich Lisa Gillhuber zu. Ihrer Stimme, ihrer Zugewandtheit und ihrer Ausstrahlung kann ich mich nur schwer entziehen. Nach einer Stunde leitet sie mich zur Tür. Auf dem Weg zur U-Bahn rattert es in meinem Kopf. Eine inspirierende Begegnung der besonderen Art. Lisa Gilhuber ist Seelsorgerin, denke ich. Sie tröstet und wirkt überzeugt von dem, was sie tut. Aber all die unglaublichen Dinge, die sie erzählt, kann das wirklich so sein? Mein Vater, meine Mutter, müsste ich nur zu einem Medium gehen und könnte dort mit ihnen in Kontakt treten? Unvorstellbar. Oder? Ich versuche, mein journalistisches Handwerkszeug auszupacken. Faktencheck. Gegenrecherche. Bei vermeintlichen Begegnungen mit dem Jenseits funktioniert es schlecht. Ja, die Zahl der Getrösteten könnte ich recherchieren. Aber ob diese Tröstungen tatsächlich mit Kontakten zur Geisterwelt zu tun haben? Alles hirnphysiologisch zu erklären, lese ich bei Psychologen. Aber was ist denn mit meinem Erlebnis, die Eltern am offenen Grab des Kindes? Ein Ballon steigt nicht in den Himmel wie die anderen, er kommt zurück. War das kein Zeichen des verstorbenen Kindes? War das reiner Zufall? Womöglich.
Ich glaube, dass es keine Seele gibt.
Peter Klügler ist erfrischend sachlich. Ein nachdenklicher, lebens- und denkerfahrener Mann. Ich treffe ihn in Innsbruck. Dort ist er Professor für Philosophie.
Natürlich habe ich ein psychisches Ich. Ich habe geistige, psychische Eigenschaften und so weiter. Nur bin ich der Meinung, es spricht alles dafür, dass alle diese Teile meiner Persönlichkeit von einem funktionierenden Körper abhängen. Das heißt, wenn mein Körper nicht mehr funktionieren wird, dann wird es mich auch in psychischer, geistiger Hinsicht nicht mehr geben. Also ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Hypothese. Ich kann mich natürlich irren, es kann anders sein. Ja? Das ist jetzt keine sozusagen bewiesene Behauptung, aber die überwiegenden Gründe sprechen für diese Auffassung.
Der Blick aus philosophischer Sicht tut mir gut. Vielleicht ist dies der beste Weg, mit wunderlichen Phänomenen klarzukommen. Erstens zu sehen, es geht um Fragen, die sich Menschen seit der Antike stellen. Und zweitens, wilde Spekulationen oder übersinnliche Vorstellungen lassen sich gut mit Gegenfragen auf den Boden zurückholen.
Also ich hätte nichts dagegen gegen ein Leben nach dem Tod. Andererseits, wenn man dann sich, und auch dazu gibt es in der Philosophie selbst viele Ausführungen, wenn man sich genau vorstellen würde, wie ein solches Leben nach dem Tod aussehen könnte oder ob die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod tatsächlich das leisten würde, was wir uns davon erhoffen, das ist doch sehr fragwürdig, nicht? Wir übertragen so unsere naiven alltäglichen Vorstellungen auf das Leben nach dem Tod. Das heißt, der Trost liegt dann darin, in der Hoffnung auf etwas, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann und wo es höchst problematisch ist, anzunehmen, dass ich dann in irgendeiner Form weiter existieren würde. Das heißt, ich würde da weiter existieren ohne das, was mich eigentlich ausmacht, nämlich meinen Körper, mein soziales Umfeld, das, was ich hier, ja, ohne mein Leben, da soll noch irgendwas von mir übrig bleiben und das bin dann ich.
Puh. Der Philosophieprofessor gibt mir noch mehr zu denken als das Medium. Denken? Meinem Naturell entspricht die Vernunft mehr als das Fühlen. Ja, ich kann mich auch von wunderschönen Fantasien in eine geistliche Welt führen lassen. Andere mögen ihre Sehnsucht dort gestillt finden. Doch worauf ich wirklich hoffe, das muss doch ein Fundament in der Wirklichkeit haben. Als ich den Professor verlasse, spüre ich, seine Gedanken haben mich getröstet. Sie enttäuschen mich im besten Sinne des Wortes. Meinem Vater werde ich nicht mehr begegnen. Er ist nicht mehr. Schön, dass er da war. Schade, dass ich nicht alles mit ihm besprochen habe. Das schmerzt. Und doch gibt es ja die Erfahrungen all der Menschen, die ihre Verstorbenen auch nach dem Tod noch wahrnehmen. Die von Christa, deren Männer verstorben und noch immer bei ihr sind. Die vom Theologieprofessor Enno Edzard Popkes, der Kontakt zu seinem verstorbenen Vater fand und in der Religionsgeschichte Dutzende Vorstellungen findet, die alle auf Erfahrungen beruhen. die vom Medium Lisa Gillhuber, die sagt, mit der geistlichen Welt kommunizieren zu können. Und die der Jünger Jesu, die nach dessen Kreuzigung enttäuscht aufgeben und in ihre Heimat zurückkehren wollten, als Jesus ihnen erschien. Unter dem Eindruck dieser Begegnung entschieden sie sich, den Weg Jesu weiterzugehen. Es waren also Nachtodkontakte, die letztlich dazu führten, dass eine neue Religion entstand, das Christentum.